Ein Mann wandert am Comersee und kommt zu einer Villa. Schön angelegt ist, ein älterer Gärtner ist dort und arbeitet und lässt dann diesen Mann hinein und führt ihn so durch diesen schön angelegten Garten. Der Mann fragt, ja, wie lange leben Sie denn hier? Der sagt, ja, 24 Jahre bin ich hier. Und wie oft kommt dann die Herrin da, der Besitzer dieser schönen Liegenschaft? Sagt er, ja, in den 24 Jahren so ungefähr viermal. Und wann das letzte Mal? Fragt er dann erstaunt, dieser Mann. Dann sagt er, ja, das letzte Mal war etwa vor 12 Jahren. Ich bin fast immer allein hier. Und selten kommt ein Fremder, der sich umsieht. Dann sagt dieser Wanderer ganz bewundernd, ja, Sie haben aber den Garten wunderschön im Stand gehalten. Der ist so gut gepflegt, dass Ihre Herrin ja schon morgen kommen könnte. Sagt dieser Mann, nein, nein, heute. Heute könnte sie kommen. Schönes Bild für das, was Leben als Christen heißt. Leben wir als Christen so, dass Gott morgen oder übermorgen dann kommen kann? Oder kann er heute kommen? Jetzt? In unseren Gottesdienst hinein? Könnte heute, jetzt der Tag des Herrn sein, dass Jesus kommt? Und Johannes, in seinem Johannesbrief weist die Gemeinde darauf hin, dass Jesus erscheinen wird und dass genau diese Erwartung das Leben von uns Christen ganz besonders prägen sollte. Ich lese das im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Verse 28 bis Kapitel 3, Vers 3. Das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder. Bleibt in Christus. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Ihr wisst ja, dass er, der Sohn Gottes, der Gerechte, nie etwas Ungerechtes getan hat und sich in allem nach Gottes Willen richtete. Dann könnt ihr aber auch sicher sein, dass jeder, der wie er das Rechte tut, aus Gott geboren ist. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Gottes Kinder dürfen wir uns nennen, und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute und jetzt. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Die Zukunft der Gemeinde und des christlichen Lebens bestimmt, oder ich muss anders sagen, die Zukunft der Gemeinde bestimmt das Leben der Gegenwart, das wir heute leben. Zuerst spricht Johannes von der Erwartung. Nun, liebe Kinder, schreibt er, nachdem er die Gemeinde darauf aufmerksam machte, wie die Zeit sein wird, die Zeit des Antichristen, die Zeit, wo der antichristliche Geist am Werk ist und die Christen in die Enge treibt, schreibt er, bleibt in ihm. Bleibt in Jesus. Bleibt fest in ihm gegründet. Vertraut ihm auch in den misslichsten Umständen. Lasst nicht nach, auf Jesus zu vertrauen. Wie dieses Lied. Egal was geschieht. Egal ob es mir schlecht geht, egal welcher Schicksalsschlag mich treffen mag, bleib Jesus treu. Und nun lenkt er den Blick in die Zukunft. Denn in der Zukunft liegt der Antrieb, Jesus heute treu zu bleiben. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Gemeinde Jesu ist sich der Tatsache bewusst, dass Jesus wieder erscheinen wird. Er wird in Zeit und Raum erscheinen. Maranatha, der Herr kommt, war der Siegesruf des Paulus im Brief an die Korinther. Maranatha, der Herr kommt, das war der Gruß der Christen. Christen, die vergessen haben, dass Jesus kommt, die haben vergessen, wem sie vertrauen. Das christliche Leben lebt mit von der Hoffnung und der Sehnsucht der Wiederkunft Jesu auf diesen Moment, wo das anbrechen wird, was uns so zu schaffen macht in unserem Alltag. Der Tod. Menschen, die wir verlieren. Schmerzen. Krankheit. All das, was uns begegnet und was halt zu dieser Welt, in dieser Zeit gehört wird, wenn Jesus kommt, alles von uns wegfallen. Dann kommt das, was wir glauben und hoffen. Dann kommt die Herrlichkeit. Dann ist der Schmerz und das Leid und alles vorbei. Aber erst dann. Ich habe gestern einen 46-jährigen Mann beerdigen müssen. Von 5 Kindern weg. Ein gläubiger Mann. Wir sind noch nicht im Himmel. Aber wir warten auf Jesus. Und wenn Jesus kommt, dann wird das Wirklichkeit, was wir heute glauben. Deshalb wartet Gemeinde Jesu auf Jesus, weil dann endlich all das Elend ein Ende hat. Zweitletzten Vers der Bibel lesen wir, der sich für die Wahrheit aller dieser Dinge verbürgt, sagt, und das ist Jesus, der das sagt, ja, ich komme bald. Und die Antwort des Johannes war nicht, nein, wart noch. Ich muss das noch machen und das noch erledigen. Sondern die Antwort des Johannes ist, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Komm, dass dieses schreckliche Treiben auf dieser Welt ein Ende findet und zur Vollendung kommt in dir. Dass endlich mal das ans Licht kommt, was ans Licht gehört. Christen sind sich bewusst, dass ihre eigentliche Heimat im Himmel ist. Sie warten auf den Tag, an dem sie in ihre Heimat gehen können. Für uns ist das nur ein bisschen schwierig, weil es uns so gut geht, weil wir wohl aufgehoben sind, weil die meisten von uns ein gutes Auskommen haben. Wir können uns viel leisten, viel genießen. Deshalb ist unsere Sehnsucht vielleicht auch ein bisschen geschmälert. Aber wenn wir in dieser Situation sind, wie die Gemeinden, die auch hier auf dieser Welt leben und die verfolgt sind, dann wird das ganz natürlich wieder viel stärker hervorbrechen, diese Sehnsucht, komm Jesus, komm. Wir sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. So sagt es Paulus den Philippern. Wir sollen in Jesus bleiben, damit wir, wenn er kommt, uns nicht beschämt wegstehlen müssen. Unser Antrieb, in Jesus zu bleiben, sollte das Wissen sein, dass er wiederkommt. Es ist wie im Krieg. Als die Männer wegzogen in den Krieg. Die Frauen wussten nicht, ob ihre Männer wieder zurückkehren werden. Und viele Frauen haben auf ihre Männer gewartet in der Hoffnung, dass sie noch lebend zurückkommen. Und sie haben nicht geheiratet. Und sie fanden, es lohnt sich, wenn mein Mann zurückkommt, hat sich's gelohnt, zu heiraten, treu zu bleiben und zu warten. Und ich werde ihn mit offenen Armen empfangen. Sie waren bereit, ihre Männer wieder zu empfangen. Und dann gab es Frauen, die haben neue Männer genommen und ihre Männer sind nach Hause gekommen und haben ihre Frauen in den Armen anderer Männer gefunden. Das soll nicht sein, wenn Jesus kommt. Gemeinde Jesu soll bereit sein, wenn Jesus kommt. Ein Leben als Christ ohne dieses Bewusstsein und diese Erwartung ist nicht wirklich ein christliches Leben. Und wieder einmal mehr zeigt Johannes einen Gesichtspunkt auf, an dem deutlich wird, wer im rechten Glauben steht. Er schreibt, ihr wisst ja, dass er, der Sohn Gottes, der Gerechte, nie etwas Ungerechtes getan hat und sich in allem nach Gottes Willen richtete. Dann könnt ihr aber auch sicher sein, dass jeder, wie er das Rechte tut, aus Gott geboren ist. Jeder, der das Rechte tut, ist aus Gott geboren. Aber nicht das Tun der Gerechtigkeit oder des Gerechten ist die Bedingung dafür, dass ein Mensch von Gott geboren ist, sondern es ist gerade umgekehrt. Ein Mensch, der von Gott geboren ist, der wird so leben. Weil er von Gott geboren ist, weil etwas Neues in ihm aufgebrochen ist. Nur das, was Gott neu gemacht hat, was Gott gezeugt hat, ist von Gott geboren. Und wer von Gott geboren ist, der wird das tun können. Dies ist wichtig zu erkennen, sonst könnten wir durch fromme Leistungen, durch viele Gebete oder Gottesdienstbesuche oder durch Wallfahrten, die Gott Gefälligkeit erarbeiten. Das liegt uns ja so gut, das Erarbeiten. Wir könnten uns bei Gott einen Wohlgefallen erschleichen. Sogar im wörtlichen Sinn, wir können am Boden nachschleichen und sagen, Herr, ich knie und rutsche am Boden herum. Das muss dir doch gefallen. Viele Menschen strengen sich religiös an. Sehr beachtlich, ich bewundere sie. Aber religiöse Anstrengung, fromme Leistung ist nicht das, was Gott möchte. Dieses Leben gleicht einem Leistungsparcours, der für willensstarke Menschen möglich ist, die eiserne Disziplin durchhalten. Die können dann stolz ihre Laufkarte zeigen und Gott sagen, guck, was ich alles geleistet habe. Mit diesen Leistungen musst du ja stolz sein auf mich. Dann kann ich mir gleich selber noch auf die Schultern klopfen und hoffen, Gott mag das dann auch noch. Glücklicherweise sieht der Weg, um mit Gott Frieden zu bekommen, ganz, ganz anders aus, nämlich umgekehrt. Er sieht nämlich so aus, dass auch der Willensschwache eine Chance hat. Es sieht so aus, dass der Schwache eine Chance hat. Der Verachtete hat eine Chance. Völlig umgekehrt. Ich mag mich noch gut erinnern an einen Mann, der schwer Alkoholiker war über Jahrzehnte. Der hat sich praktisch, ich sage jetzt das wüste Wort nicht, aber der hat einfach sein Leben kaputt gemacht. Dann wurde der Christ. Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe mit ihm noch ein bisschen etwas gesprochen. Ich weiß nicht, ob es um die Taufe ging oder so. Und er sagte dann, ich kann doch gar nicht in die Gemeinde kommen mit meiner Vergangenheit. Ich bin doch zu unwürdig. Nein, er ist nicht so unwürdig. Weil er hat Jesus in sein Leben eingeladen. Jesus hat ihn von Neuem geboren, da ist nichts Unwürdiges an diesem Mann und mag er 50 Jahre gesoffen haben. Das ist Evangelium. Das ist das, was Gott tut, dass die Menschen, die von Neuem geboren werden, glücklicherweise hat das Gott so gemacht. Es ist geschenktes Leben von Gott. Deshalb heißt es im Johannesevangelium, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Einzig und allein aus Gott geboren. Keine Abstammung, kein menschliches Wollen, kein Entschluss eines Menschen, einzig und allein von Gott geboren. Bist du das? Bist du von Gott geboren? Wohlverstanden, ich frage nicht, ob du fromm bist oder religiös. Jeder Mensch ist fromm, jeder Mensch ist religiös, kein Problem. Der Mensch ist hoffnungslos religiös. Ich frage nicht nach deiner Religiosität. Ich frage nicht nach deinem Respekt gegenüber anderen Glauben. Da habe ich nichts dagegen. Ich frage, ob du von Neuem geboren bist. Hat dich Gott geboren von Neuem? Und eins müssen wir wissen, wer von Gott geboren ist, der weiß das. Der weiß das genauso, wie ich weiß, dass ich meine Frau geheiratet habe. Ich weiß das noch. Und würde ich noch das Datum vergessen, glücklicherweise weiß ich es ja noch, würde ich es aber vergessen, es war der letzte eines Monats, da kann man sich das gut merken, würde ich es aber vergessen, ich wüsste immer noch, dass ich sie geheiratet habe. Einfach irgendwann, aber ich wüsste das. Genauso weiß ich, ob ich ein Mensch bin, der von Gott geboren ist. Bei diesen Zeilen ergreift Johannes eine tiefe Dankbarkeit, als ob er es nicht recht fassen kann, was er da schreibt. Seht doch, sagt er, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Es ist wie ein Staunen kommt über seine Feder. Seht doch, wie groß die Liebe Gottes ist. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Völliges Erstaunen. Er ist platt darüber. Ja, was für ein Vorrecht ist das doch? Kind dessen zu sein, der die Welt geschaffen hat, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, dessen Kind zu dürfen wir sein? Das ist doch wirklich überwältigend. Manch einer beneidet einen Kollegen, weil er aus einer angesehenen Familie kommt. Wie viele Menschen möchten gerne berühmt, angesehen und bedeutungsvoll sein? Gucken Sie doch die Fernsehsendungen. Da rennen ja alle in die Sender und stellen sich da und jeder will irgendwie berühmt werden. Jeder möchte, wenn er auf der Straße herumläuft, dass die Leute gucken und sagen, guck mal, da ist der. Das fasziniert uns doch, sind wir doch ehrlich. Aber was ist das schon? Denn das alles ist vergänglich, gegenüber der Tatsache, dass wir Kinder des Schöpfers des Himmels und der Erde sind. Gibt es eine höhere Würde, als ein Kind des Schöpfers zu sein? Das müsste uns eigentlich überwältigen. Und es müsste uns mit tiefer Dankbarkeit erfüllen. Wenn wir uns nur schon vorstellen, wenn jetzt hier jemand in den Raum hineinkommt, der berühmt ist, ja, wer nehmen wir jetzt mal im Raum Zürich? Gibt es da Berühmte? Ja, sagen wir, wer? Ja, Christoph Blocher zum Beispiel. Er würde jetzt unseren Gottesdienst besuchen. Ja, stellt euch das einmal vor, das wäre doch das Thema. Christoph Blocher war bei uns und ich habe ihm sogar die Hand gegeben und er hat mich angelacht. War die Predigt auch noch gut? Oh, warte jetzt mal, was war jetzt an der Predigt? Aber der Blocher war da. So sind wir doch. Es ist so. Und wir sind so berühmt, noch viel berühmter, noch viel bedeutungsvoller. Und damit kein Zweifel darüber aufkommt, bestärkt Johannes nochmals und sagt, und wir sind es auch. Wir sind es tatsächlich. Und diese Bestärkung, dass wir Gottes Kinder sind und dass wir das tatsächlich sind, hat nämlich seinen Grund, warum er das sagen muss. Denn nun kommt eigentlich ein Problem, das uns alle beschäftigt. Die Menschen kennen unsere Stellung nicht. Die wissen nicht, wer wir sind. Das ist etwas vom Ekelhaftesten. Habt ihr das auch schon gedacht, wenn ihr mit Leuten gesprochen habt, dass ihr gedacht habt, der spricht mit mir, der weiß gar nicht, wer ich bin. Und dann, wenn uns dann der Stolz packt, dann packen wir dann aus und sagen, was meinst du eigentlich, dass du mit mir so sprichst, du hast keine Ahnung, mit wem du sprichst? Tja, das ist ekelhaft, so zu leben und nicht, dass die anderen nicht sehen, wer man ist. Das ist unser Problem. Wie schön wäre dies für uns, wenn wir auf der Straße gingen und die Leute tuscheln. Hey, guck, das ist auch ein, die nennen sich Christen und das sind die Kinder dessen, der die Welt geschaffen hat. Stell dir mal vor. Und ich bin an dem vorbeigelaufen. Und der hat mich sogar noch angelächelt. Ah, was würden wir das wunderbar finden. Wir würden es genießen, in Zürich zu flanieren. Weil alle um uns herum, die würden sagen, guck mal, da laufen sie wieder und da laufen sie wieder und da sind sie, diese Kinder des Königs. Das würde uns doch gefallen, sind wir ehrlich. Ich würde das genießen. Aber das Problem ist, dass es eben nicht so ist. Doch davon weiß die Welt nichts, schreibt er. Sie kennen uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Wer Jesus nicht kennt, der weiß auch nichts von der Stellung seiner Nachfolger. Das ist genauso, wenn ich der Sohn von Vasella bin, der 20 Millionen verdient, und ich gehe da irgendwo hin, auf die Bahn, dann spricht einer mit mir, der hat keine Ahnung, dass ich der Sohn von Vasella bin. Der spricht mit mir wie mit hin zum Kunst. Und dann plötzlich entdeckt er, sag ich, ja, so, man kann ja das so, by the way, so schnell sagen, eben da, ja, ich komme aus Basel und mein Vater da, der ist da, wobei der wohnt, glaube ich, mehr am Zugersee, aber ist ja egal. Mein Vater ist der Vasella. Was? Dein Vater ist der Vasella? Ja, sag. Und schon bin ich wunderbar. Das kann man erkennen, das kann man auch kommunizieren. Aber wenn ich sage, ja, mein Herr, mein Vater ist Jesus und der Schöpfer des Himmels und der Erde. Ha, du Frömmler, hä? Was bildest du dir ein? Du bist auf einem irgendwie so, hä, religiösen Trip? Tja. Würde die Welt das Göttliche in der Gemeinde erkennen, so wie Johannes es versteht, so wäre sie im selben Augenblick nicht mehr wirklich Welt. Die Tatsache macht uns zu schaffen, dass wir von der Welt nicht erkannt werden als Kinder Gottes des Höchsten. Und ständig sind wir der Versuchung ausgesetzt, uns Bedeutung zu verschaffen, eine Bedeutung, die wir nie hinkriegen werden. Die Welt wird uns nie wirklich würdigen als Kinder Gottes. Es wird uns nicht gelingen. Im Gegenteil. Es kann sogar ein solches Ausmaß annehmen, dass die Kinder Gottes ermordet werden und die Mörder meinen, sie würden Gott damit einen Gefallen tun. Sie meinen, sie würden die Menschheit säubern von diesen Unkörpern, von diesen Eingebildeten. Die meinen, sie seien Gottes Kinder. Johannes muss hier der Gemeinde zusprechen. Und ihnen die wahren Verhältnisse aufzeigen. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und wir sind es heute und wir sind es jetzt. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Ihr könnt gewiss sein, dass ihr Kinder Gottes seid. Aber was ihr in Wirklichkeit seid, was wir in Wirklichkeit sind, ist im Moment verborgen. Aber es wird einmal ganz klar sichtbar werden. Einmal wird der Tag, dann wenn Jesus kommt, zeigen, wer wir sind. Deshalb sollen wir so leben, wie Paulus es sagt, richtet also eure Gedanken nach oben und nicht auf irdische Dinge aus. Ihr seid ja schon gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott was? Verborgen. Es ist noch verborgen. Wenn einmal Christus euer Leben allen sichtbar erscheint, dann werdet ihr mit ihm zusammen in ganzer Herrlichkeit sichtbar werden. Oder wird in ganzer Herrlichkeit sichtbar werden, was jetzt schon euch geschenkt ist. Unsere Frage, die wir uns stellen müssen, welche Welt hat in unserem Leben einen Vorrang? Hat diese Vorstellung, dass ich eigentlich in einer anderen Welt beheimatet bin, in meinem Leben Auswirkungen? Oder lebe ich so, als ob es die Welt gar nicht gäbe? Nun zieht Johannes noch eine Folgerung aus dieser Tatsache. Er sagt, wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Es handelt sich also um eine selbstverständliche Folge. Wer so eine große Hoffnung hat, so eine wunderbare Zukunft, der kann nicht anders als sich reinhalten. Als moralisch reinhalten, das heißt, dass er nicht sündigt, nicht stiehlt, nicht lügt, keinen Ehebruch begeht und auch kultisch reinzuhalten, dass er nicht andere Götter verehrt. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit, fragte Paulus. Wer wirklich um die herrliche Zukunft weiß, der wird bemüht sein, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und inhaltlich meint Johannes deshalb dasselbe, wie wenn er sagt, dass wir in Jesus bleiben. In Jesus bleiben heißt nichts anderes, als ihm nachzufolgen und so zu leben, wie es ihm gefällt. Nichts anderes. Auf Jesus ausgerichtet sein, heißt nicht gejagt und getrieben werden von hinten, so das Samichlaus-Prinzip, mein, der Samichlaus kommt in schon, schlag dich. Nein, die Bibel meint etwas ganz anderes. Die Bibel meint, vom Ziel her gezogen zu werden. Gott will nicht Menschen ins Reich Gottes hineinprügeln. Er möchte Menschen ins Reich Gottes hineinlieben, hineinziehen. Wir sollen da hineingezogen werden, nicht hineingepeitscht. Vom Ziel her soll unser Leben gestaltet werden. So ist das auch in unserem ganz alltäglichen Leben, man muss das einfach immer wieder sagen, wenn wir einen Beruf lernen wollen und der Beruf wichtig ist, und wir möchten dieses Ziel erreichen, dann muss uns niemand hinterher peitschen und sagen, dann musst du das lernen und das lernen und das musst du machen und das musst du machen. Dann liegen wir am Boden zerquetscht und erreichen das Ziel nicht. Sondern wir haben das Ziel vor Augen und ich sage, weil ich diesen Beruf lernen möchte, mache ich diese Ausbildung. Ich muss zwar Französischwörter büffeln, das juckt mich überhaupt nicht. Und ich muss Algebra und Biologie machen, mit dem kann ich später auch nichts anfangen. Aber ich brauche das, um das zu werden, was ich möchte. Um das Ziel zu erreichen und deshalb nehme ich das auf mich. Genauso ist es im Glaubensleben. Ich möchte bereit sein, wenn Jesus in Erscheinung tritt und deshalb bin ich bereit, auf Dinge zu verzichten, auf die ich sonst vielleicht nicht verzichten würde. Aber ich mache es gern, weil mir das Ziel so wichtig ist. Ich bin bestimmt vom Ziel gezogen, vom Ende und nicht gepeitscht von hinten. Die Zukunft der Gemeinde bestimmt das Leben in der Gegenwart. Sind wir bereit? wenn Jesus heute, jetzt kommt. Als meine Frau einmal krank war, dann bin ich zum Arzt, habe ich den Arzt angerufen, wir hatten da so einen richtigen, also in Deutschland lebten, so einen richtigen Landarzt, Dr. Kuhlmann hat er geheißen. Den konnte man anrufen und dann ist er gekommen und hat so einen Camper manchmal gehabt und das war so wichtig, wie man sich so einen Landarzt noch vorstellt. Dann habe ich den angerufen und dann hat er gesagt, er würde kommen. Und dann, was habe ich dann gemacht? Was war das Erste, was ich gemacht habe? Wenn man weiß, jetzt kommt ein Arzt. Was macht man? Man räumt auf. Man räumt die Wohnung auf. Ich bin da rumgewetzt, ich habe der Lian gesagt, Dr. Kuhlmann kommt jetzt dann bald und dann bin ich rumgewetzt und habe möglichst noch alles zur Seite geschoben, damit einigermaßen, also meine Frau macht schon Ordnung im Haus, aber da war sie ja krank, dass einfach eine Ordnung war, dass, wobei, nur so nebenbei gesagt, wenn ich Besuche mache, sagen mir immer auch die Leute, ja, ich habe eine Unordnung und so und weiß ich was. Dann sage ich immer, sagt mir einfach nichts. Wenn ihr nichts sagt, sehe ich es gar nicht. Und wenn ihr es noch lange sagt, dann gucke ich noch drauf. Männer sind da, ticken da zum Teil anders, das verstehen manchmal die Frauen nicht. Aber ich habe es trotzdem gemacht, ich habe aufgeräumt und vielleicht sieht es in dir auch so aus. Wenn du denkst, dass Jesus jetzt heute kommt, vielleicht denkst du, ich müsste jetzt noch schnell aufräumen. Und wenn du das denkst, dann kann ich dir nur eines sagen, dann räum auf. Mach sauber den Tisch. Manchmal gibt es ja so Sünden, Dinge, die man tut und man weiß eigentlich, man sollte sie nicht tun, aber man tut sie trotzdem und denkt im Hinterkopf, Gott ist ja barmherzig und er vergibt mir das dann schon und irgendwann werde ich dann das schon machen, aber jetzt ist das noch so schön, weil Sünde ist ja schön, sonst würden wir sie nicht tun. Dann pack sie jetzt weg. Gib's auf. Bekenne deine Schuld, tu das weg. Und du wirst erleben, dass Gott das segnen wird. Viele Christen, die traurige Christen sind und frustrierte Christen, sind oft Christen, die viel Schutt mit sich rumschieben und nicht bereit sind, mal wirklich Ordnung zu machen. Deshalb sind sie ja frustriert. Weil sie immer denken müssen, ja, wenn Jesus jetzt kommt, dann habe ich ja eine Sauordnung. Da muss ich mich ja schämen. Möge der Herr schenken, dass wir als Gemeinde und auch in unserem persönlichen Leben ein Leben führen, das Gott gefällt. Und möge Gott schenken, dass wir auch in unserer Wohlstandsgesellschaft, in der es uns so gut geht noch, nicht vergessen, auf wen wir eigentlich warten. Und nicht vergessen, wo unser Ziel liegt. Das liegt nicht im nächsten Auto mit der Klimaanlage und nicht in der nächsten Polstergruppe, obwohl man die kaufen kann von mir. Ich habe gar nichts dagegen, wir werden auch wieder mal eine kaufen. Aber das ist nicht das Ziel. Die Polstergruppe, die werdet ihr vergessen, wenn Jesus kommt. Und das Navigationssystem braucht ihr nicht mehr, wenn Jesus kommt. Wir sollen ausgerichtet sein auf das, was es wirklich ankommt. Nämlich, dass wir auf Jesus warten. Von da unser Leben bestimmt werden soll. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, es ist ein wunderbares Vorrecht, dass wir wissen dürfen, dass du wiederkommst. Du bist ein lebendiger Gott. Du hast uns hier jetzt zurückgelassen, hast uns neues Leben geschenkt. Aber unser Leben findet nicht mit dem Sterben ein Ende, sondern unser Leben beginnt dann wirklich erst richtig in deiner Gegenwart. Und hilf, dass wir in unserer Gesellschaft, die es so schafft, uns immer wieder abzulenken, dass wir nie vergessen, wo unser Ziel ist. Und dass wir nie vergessen, auf wen wir warten. Und dass wir nie vergessen, für was es sich zu leben lohnt. Nämlich mit dir und für dich.